Dieser Podcast ist der Mitschnitt eines Interviews der Bundesarbeitsgemeinschaft Evangelische Jugendsozialarbeit mit Professor Dr. Wolfgang Schröer von der Universität Hildesheim. Anlass war der Online-Fachtag zur Mitgliederversammlung am 9.02.2021 mit dem Titel Engagiert politisch. Politikberatung mit jungen Menschen aus der Jugendsozialarbeit. Judith Jünger und Hans Steimle von der BAG Evangelische Jugendsozialarbeit befragten Professor Schröer zu dem Thema: Wie kann Politikberatung durch junge Menschen aus der Jugendsozialarbeit auf Bundesebene gelingen? Folgende Fragen werden in dem einstündigen Interview ausführlich beantwortet. Wo sehen Sie den Unterschied zwischen Politikberatung und Lobbyarbeit? Woher kommt dieser neue Ansatz, dass junge Menschen als ExpertInnen ihrer selbst Politik beraten und nicht mehr nur von Erwachsenen in Verbänden anwaltschaftlich vertreten werden? Was bedeutet Beteiligung für die jungen Menschen? Was bedeutet es für die Organisationen? Was sind Gelingensbedingungen und wo gibt es Hemmnisse? Wer muss wo ansetzen, damit Beteiligungsformate inklusiver werden? Wie können wir top-down junge Menschen darin unterstützen, sich an Politikberatung zu beteiligen? Beteiligung muss entpädagogisiert und repolitisiert werden. Können Sie uns diese These genauer erklären? Beteiligung auch in anderen Politikfeldern, zum Beispiel Wohnen. Eine wichtige Voraussetzung: das Recht auf altersgerechte Informationen. Und abschließend die Frage: Welche Rolle kann die Wissenschaft in diesem Kontext spielen?
Aufbrechen der Einheit von Zeit und Raum in diesen digitalen Zeiten hat jetzt uns ermöglicht, dieses Interview aus Zeitgründen vorab mit Ihnen zu führen, und wir werden es dann in geschnittener Form einspielen bei unserem Fachtag. Wir freuen uns jetzt, dass wir Sie live haben. Unsere Mitglieder, Gremienmitglieder, die Besucherinnen des Fachtags werden es sozusagen nur aufgezeichnet hören und haben dadurch auch leider nicht die Möglichkeit, Rückfragen zu stellen. Aber ich bin mir jetzt schon sicher, wir bleiben weiter im Gespräch und es wird andere Möglichkeiten und Formate geben, wo Sie dann auch nochmal einem größeren Kreis von Leuten Rede und Antwort stehen. Herzlichen Dank, dass Sie hier sind. Wir freuen uns sehr und danke, dass Sie der Aufzeichnung zugestimmt haben.
Ja, danke von meiner Seite auch für die Einladung, und ich wäre viel lieber im direkten Dialog, aber es geht nun mal alles nicht zeitgleich, und selbst in der digitalen Welt können wir uns nicht in viele verschiedene Räume hin und her zoomen oder wie wir immer den Raum wechseln wollen. Es bleiben Grenzen, zum Glück.
Zum Glück,
ja. Genau. Darf ich kurz noch für diejenigen, die dann auch zuschauen werden, dass die beteiligten Personen auch nochmal benannt sind: Judith Jünger von der BAG EISA, die auch für die Organisation des Fachtags verantwortlich ist und mit mir zusammen das Interview vorbereitet hat. Sie ist Referentin für Jugendmigrationsarbeit bei der BAG Evangelische Jugendsozialarbeit. Mein Name ist Hans Steimle, ich bin Geschäftsführer der BAG Evangelische Jugendsozialarbeit. Ich freue mich sehr, dass wir uns das hier jetzt auch wir nennen das Kachelkino, auch im Internet und im Zoom begegnen können. Wir haben uns an der einen oder anderen Stelle sicher auch schon mal getroffen, Jugendhilfetage und so weiter und so fort. Heute und hier geht es jetzt um den Titel, den wir auch unserem Fachtag überschrieben haben: Politikberatung durch junge Menschen aus der Jugendsozialarbeit. Das ist eben auch nochmal das Spezifikum, und das Ganze auch auf Bundesebene. Als Bundesverband haben wir da natürlich auch einen besonderen Fokus und ein Interesse. Die Frage ist: Wie kann das gelingen? Über diese Frage denken wir schon lange Zeit nach. Wir haben das jetzt auch als Titel für das Interview gewählt. Und in diesem Titel steht der Begriff der Politikberatung. für viele gleichbedeutend auch mit Lobbyarbeit. Was ist der Unterschied? Wo sehen Sie den Unterschied? Wo beginnt die Politikberatung? Wo hört Lobbyarbeit auf? Wir haben da auch immer noch den Beteiligungsbegriff. Da würden wir gerne Ihre Einschätzung dazu hören, Ihre Position.
Ja, den Begriff der Politikberatung haben wir auch im Bundesjugendkuratorium gerade sehr stark gemacht. Und warum haben wir den stark gemacht? Wir müssen ja sehen, dass junge Menschen in der Politikberatung heute kaum auftauchen. Also wenn wir mal querschnittmäßig uns angucken, wer in den Gremien sitzt, wer den verschiedenen Ministerien, aber auch den verschiedenen Bundesbehörden Rat gibt, so finden Sie da ganz selten jemand, der jünger als 30 Jahre ist. Und das haben wir uns angeguckt, haben gesagt, das kann eigentlich nicht sein. Zudem gibt es eine zweite Position, um das zu klären, was wir mit Politikberatung meinen, ist, dass so gängig auch in den Medien immer davon ausgegangen wird, aber auch in unterschiedlichen Fachkontexten, dass es zwei Formen der Politikberatung gibt. Einmal die, die bezahlt wird, hoch bezahlt wird, da gibt es ja auch etliche Skandale, aber wiederum auch sehr solide, gute, bezahlte Politikberatung. Dann gibt es eine zweite Gruppe, wie eine wissenschaftsorientierte Politikberatung, Fachexperten aus Verbänden, die aufgrund ihrer Expertise dieses tun. Und was wir aber viel zu wenig haben, ist so etwas wie eine zivilgesellschaftliche Politikberatung. Denn wir wissen, dass das Wissen, was Bürgerinnen und Bürger und junge Menschen haben über das Leben, sehr vielfältig ist, sehr differenziert ist, sehr unterschiedlich ist. Die Erfahrungen, die junge Menschen in der Jugendsozialarbeit machen, die müssen gehört werden im Bundesministerium für Arbeit und Soziales. Die kann ihnen kein anderer vermitteln. Das ist aber was anderes als Lobbyarbeit. Lobbyarbeit ist, dass ich ein ganz spezifisches Interesse versuche durchzusetzen, dass ich formuliere, dass ein bestimmter Träger, eine Firma etwas für sich formuliert und sagt, ja, wir wollen dieses durchsetzen und dafür trete ich mich ein. Ich bin Lobbyist, ich mache es, ich gehe geradezu, ich tritt immer wieder den Politikerinnen auf die Füße, um dieses durchzusetzen. Das müssen wir für junge Menschen auch Lobbyarbeit machen, vollkommen klar. Aber Politikberatung heißt, dass wir ins Gespräch gehen über die ganz unterschiedlichen Erfahrungen mit den Politikerinnen überlegen, den Politikerinnen die Möglichkeit geben, ihr Wissen zu erweitern durch unsere Wissensformen, die wir haben. Und in einer demokratischen Gesellschaft, wie wir sie sind, und die Zivilgesellschaft nicht weiter zu stärken ist und immer weiter rückzubinden ist, auch je pluraler wir werden, ist es wichtig, dass wir auch die zivilgesellschaftlichen Formen der Politikberatung stärken und Gremien haben, Formen haben. Das muss nicht immer das Gremium sein, wie im Bundesjugendkuratorium. Man sitzt zwei Tage zusammen, überlegt und macht diese Formen. Das ist ja gerade auch wichtig, dass wir ganz neue Formen finden für junge Menschen. Ja. Und in diesem Kontext brauchen wir eine Politikberatung und auch ein Öffnen der Formate in diesen Kontexten, dass junge Menschen in verschiedenen Altersgruppen ihr Wissen über unsere Gesellschaft, wie sie unsere Gesellschaft machen, was sie erfahren in unserer Gesellschaft, mit den Politikerinnen beraten. Das heißt nicht, dass sie entscheiden, das ist der Unterschied zur Beteiligung. Sie entscheiden nicht, das kann man in Politikberatung nicht, sondern man geht ins Gespräch, in den Dialog. Man muss natürlich auch ertragen, wenn die Politikerinnen was ganz anderes daraus machen, anders entscheiden und so weiter. Aber wichtig ist in all diesen Prozessen, dass es auch eine Rückmeldung gibt, was daraus geworden ist.
Für mich stellt sich die Frage und für uns als Verband insgesamt auch die Frage, wir beschäftigen uns ja jetzt auch schon wieder geraume Zeit mit der Frage, wie können wir als Bundesverband dieses Thema junge Menschen aus der Jugendsozialarbeit und ihre Anliegen nicht indirekt, sondern in einer direkteren Form transportieren. Und nach meiner Beobachtung findet da ja gerade auch so ein bisschen ein Paradigmenwechsel oder ein neuer Aufschwung statt. Also 2000 hieß irgendwie Jugend in Europa, neuer Aufschwung, neuer Wandel. Da war dann viel auch zum Thema Beteiligung, Participation, Social Inclusion die Rede. Und jetzt sind wir gerade wieder an so einem Punkt, wo sich was verändert. Sie haben vorher auch einführend schon drauf gesprochen, ein Paradigmenwechsel, das als ein Recht zu begreifen und nicht nur ein pädagogischer Auftrag. Aber auch in Ihrem Beitrag vom Bundesjugendkuratorium zum Thema Politikberatung fällt ja auch jetzt nicht nur zufällig, dass es gerade dran ist. Sehen Sie, dass da im Moment gerade die Chancen, dass sich da auch was verändert, größer sind? Die Gründe vielleicht auch im Rahmen von Digitalisierung auch eher neue Möglichkeiten eröffnen. Wie schätzen Sie das ein, diesen aktuellen Trend, nenne ich es jetzt gerade mal?
Ja, ich mache mal eine Vorbemerkung, die, glaube ich, wichtig ist, dass ich nicht falsch verstanden werde. Ich bin in diesen Dingen manchmal zu ungeduldig. Und wir wissen, dass es ein zähes Geschäft ist, Themen, die politisch in den Hintergrund gekommen sind, wieder in den Vordergrund zu rücken. Es gibt viel Optimismus in den letzten Jahren, dass Jugendpolitik, Jugendbeteiligung stärker wahrgenommen wird. Und in ganz unterschiedlichen Dingen können wir das sehen. Es gibt erstmals eine Jugendstrategie der Bundesregierung. Sowas hat es noch nie gegeben, dass aus den verschiedenen Ministerien alle zusammenkamen und eine Strategie zumindest zusammengefasst haben. Ich habe immer gesagt, das ist jetzt nicht fertig mit der Jugendstrategie. Das ist eigentlich, ist es jetzt nur aufgetischt. Jetzt muss es weitergehen. Und mit dem Jugendbericht zur Jugend, wir haben ganz unterschiedliche Formen mit den verschiedenen Initiativen, die es gab, mit eigenständiger Jugendpolitik. Das hatten wir so vorher nicht, auch auf Bundesebene, da bewegt sich was, wir reden wieder anders über Jugend, wir kommen da in eine Phalanx und dann ist Corona ja so eine gewisse Ernüchterung. Also wir waren so gut drauf und haben gedacht, ja, da beginnt jetzt was, alles gut aufgetischt und vielleicht sehe ich es auch zu skeptisch, aber Corona hat uns gezeigt, dass es noch nicht krisenfest verankert ist. Dass in einem Modus dessen, wenn der Krise wir doch in eine Haltung verfallen sind, zuzumachen und als Erwachsene allein zu entscheiden, auch vieles nicht zu hören und die Form nicht so verankert haben, auch der Beteiligung, dass ganz klar war, wenn wir jetzt wichtige Entscheidungen treffen müssen, wir müssen junge Menschen anders informieren, wir müssen sie anders beteiligen, wir müssen dieses tun. Vielleicht ist es, ich halte nicht viel davon, dass es positive Seiten von Corona gibt, aber diese Ernüchterung sollten wir doch als Auftrag nehmen, auch zu fragen, ist das mit den Grundrechten so, dass sie verwirklicht sind in den unterschiedlichen Ebenen? Müssen wir sie nicht krisenfester machen? Noch einen Punkt, weil Sie das auch angesprochen haben, die Digitalität. Wir würden ja heute weniger noch davon reden, ist Digitalisierung, sollen wir das nicht? Wir haben eine Digitalität in unserer Welt, die gestaltet unseren Alltag. Die Frage ist das Wie und nicht das Ob. Und wie wir dieses tun. Und leider ist ja dieser Bericht auch über Engagement im digitalen Raum auch von jungen Menschen etwas untergegangen in der Corona-Zeit, der im letzten Mai ja auch veröffentlicht wurde. Ich glaube, dass wir da noch viel mehr uns noch Potenzial auch haben, auch die Formen annehmen müssen, aber gleichzeitig auch nicht dahin verfallen sollten, zu sagen, die Digitalität, wir schieben jetzt ganz die Beteiligung in die Digitalität. Das gibt uns tolle neue Möglichkeiten, Dinge zu verstärken. Aber wenn die Grundanlagen nicht da sind, wenn es nicht miteinander gewollt wird, wenn wir es nicht gemeinsam hinkriegen, dann wird die Digitalität auch nicht die Lösung sein. Es gibt da neue Formate, wir können damit andere Gruppen erreichen, wir können spontaner, wir können Dinge schneller machen, wir können auch schneller Abfragen machen von Positionen. Da ist ganz viel drin, neue Medien, das anders zu tun, aber es ist nicht die Lösung.
Ja. Also sind es unterschiedliche Parameter, die da jetzt auch Bewegung reinbringen oder eben auch nochmal durch Corona klarer machen, dass die Bewegung auch immer wieder neu, angestoßen und man aktiv bleiben muss. Das ist die eine Geschichte. Sie hatten jetzt gerade auch schon ausgeführt, dass ganz viele Organisationen bis hier hin zur Bundesregierung und Jugendstrategie hier auch in Bewegung sind und Veränderung stattfindet. Das trifft auf uns natürlich genauso zu, dass wir diese Mitwirkung in diesen Netzwerken als auch was Positives begreifen. Gleichzeitig ist es aber auch so, zwei Fragen dazu. Was bedeutet das für junge Menschen? Wo kommt es tatsächlich an? Punkt eins. Spüren die das auch? Ist da was da, außer Fridays for Future? Das ist ein Element, sicher. Und was bedeutet das für junge Menschen in prekären Situationen, benachteiligt junge Menschen, mit denen wir in der evangelischen Jugendsozialarbeit Kontakt haben, in Kontakt sind, beraten, Austausch unterstützen?
Ja, was bedeutet es für junge Menschen? Es ist ja nicht so, dass jetzt alle jungen Menschen dastehen in ihrer Lebenswirklichkeit und darauf warten, dass die Organisationen sich verändern und endlich wie so ein Dammbruch da ist in dieser Form. Ich glaube, darum geht es ja gar nicht. Ich hoffe, dass wir strukturell und langsam eine Veränderung hinkriegen. Und ich hoffe, dass junge Menschen auch irgendwann merken werden, dass wir ein anderes Klima in Organisationen haben, anderes zivilgesellschaftliches Klima, sich anders positionieren können, sie anders aufgefordert werden, sich zu positionieren, dieses zu sehen. Ich glaube nicht, dass wir so weit sind, jetzt zu sagen, oh, junge Menschen merken substanziell einen Unterschied. Das ist auch schwierig zu belegen und zu sagen. Und es ist ja immer mit Normalitäten so, die was erfahren, müssten dann ja auch eine Differenzerfahrung haben, wie es anders ist oder ähnliches. Es gibt sicherlich junge Menschen, die vielfach beschreiben, das kennen wir, die Beteiligung erlebt haben und die es positiv erlebt haben, die es dann auch mit in andere Organisationen nehmen. Davon wissen wir. Aber dass wir jetzt sozusagen eine flächendeckende Perspektive sehen, und das macht ja auch einen falschen Eindruck, denn junge Menschen waren ja schon immer aktiv. Wir haben ja nicht so etwas, wir können zumindest in der Forschung nicht beschreiben, dass es eine Abnahme gibt von Engagement junger Menschen. Verschiebungen, Verlagerungen, das Ganze natürlich, jede junge Generation ist neu. Aber keine Abnahme in dem Sinne, dass wir sagen können, oh, es gab ganz wenig Beteiligung. Die Frage ist nur, wie wir es rahmen, wie wir die Positionen aufnehmen. Und vielleicht müssten wir uns erstmal fragen, bevor wir sagen, merken die jungen Menschen das, merken wir schon in den Organisationen eine Veränderung? Merken wir auch bei uns Erwachsenen eine Veränderung, dass wir uns anders einlassen? Merken wir schon, dass wir auch anders nochmal die Prozesse gestalten, andere Dinge zugestehen, öffnen, wir andere Gewinne auch sehen? Ein Kollege sagt immer, Entscheidungen werden besser, wenn junge Menschen dabei sind. Ob sie besser werden, man muss doch nicht gleich wieder normativ sagen, die müssen jetzt besser werden. Aber dass es andere Prozesse sind. Merken wir das oder merken wir das nicht? Mhm. Das wäre, glaube ich, für uns ganz wichtig in diesem Kontext. Und, Sie haben ja eine der Kernfragen angesprochen, junge Menschen in prekären Lebenslagen. Ich würde das gerne so diskutieren, dass wir sagen, wir müssen die Heterogenität der jungen Menschen in unserer Gesellschaft auch finden, in den Beteiligungs- und an den Orten, dass alle in ihren jeweiligen Lebenssituationen das Recht haben, ihre Position einzubringen. Es gibt ja den alten klassischen Satz in der Forschung zu Beteiligung und anderen Unterstützungsformen, Rechte ohne Ressourcen sind ein grausamer Scherz.
Den Satz wiederholen wir gleich nochmal. Wie heißt der? Rechte ohne Ressourcen?
Sind ein grausamer Scherz von Rappaport. Und das ist eine fundamentale Aussage, die man sich immer wieder deutlich machen muss. Und Ressourcen meint hier nicht nur materielle Ressourcen, sondern Ressourcen meint auch, dass ich in den Organisationen die Ressourcen haben muss, mich beteiligen zu können. Dass ich aufgefordert werde, dass ich die Strukturen finde, dass ich erfahre, dass diese Organisation will, dass ich mich beteilige und nicht, dass sie es mir zugesteht und wenn ich es mal nicht gemacht habe, gleich gesagt wird, ja, kommt ja keiner, etc. Das sind Ressourcen und dann kann ich auch Rechte spüren, die ich habe. Und wenn man die Perspektive so dreht, müssen wir uns auch in den Organisationen nochmal fragen, wie weit ist eine Perspektivveränderung schon zu beobachten? Wie weit nicht? Wie geht das? Wo schieben wir das hin? Und wenn wir da weiterarbeiten, bin ich da ganz zuversichtlich, dass wir da auch weiterkommen und den jungen Menschen ihre Rechte noch besser helfen, diese zu verwirklichen.
Ich würde dann mit der Frage anschließen, nach den Gelingensbedingungen und den Hemmnissen, wie kann Politikberatung durch junge Menschen aus der Jugendsozialarbeit gelingen? Und was sind hemmende Faktoren? Sie haben gerade schon einen wichtigen Aspekt angesprochen, nämlich die Frage der Ressourcen und die Frage der Offenheit in den Organisationen. Also vielleicht müssen wir gar nicht bei den jungen Menschen selbst anfangen, sondern eigentlich erstmal bei uns. Wie sehen Sie das?
Ja, ich kann da direkt anknüpfen. Ich kann ja ein bisschen den Spielverderber machen und ich würde sagen, dieser Umbau, den wir in einigen Organisationen brauchen, der ist nicht kostenneutral. Mhm. Und ich würde auch noch weitergehen in einer gewissen Form. Es gibt immer wieder Kolleginnen oder in anderen Kontexten, da höre ich, und dann haben wir Beteiligung gemacht, es wurde alles effizienter, es wurde alles schneller und besser. Das ist auch schwierig, denn dann, die Kollegin Munsch hat mal ein Buch geschrieben, das hieß die Effektivitätsfalle. Dann fängt man an, Beteiligungsformate zu machen, die effektiv sein müssen und plötzlich richtet man den Blick nur wiederum auf diejenigen, die dann ganz effektiv mit das Sommerfest gestaltet haben. Und doch eher da querlagen und anders da nicht ganz gleich mit zum großen Erfolg geführt haben, die rücken dann wieder in den Hintergrund. Das heißt, wenn wir aus diesen Perspektiven gucken, müssen wir auch sagen, das kann Dinge schwieriger machen. Mhm. Und es kann zu Konflikten kommen. Mhm. Und zu Reibungen und auch hin und wieder zu mehr Kosten. Das ist aber eine andere Kultur, die wir uns zulegen. Es geht in... Wenn wir Aushandlungen, wenn wir Prozess der Beteiligung machen, wenn wir miteinander auch von Anfang an eher gucken wollen, welche Positionen sind im Raum, wie geht das und so weiter, dann uns da auch einlassen, dann ist das nicht immer nur geradlinig. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig bei den Gelingensbedingungen, sich darauf einzulassen und das auch zu wollen und sich dahin zu bewegen und zu sagen, ja, das kann ruppelig werden und nicht die Effektivität zu suchen in der Beteiligung. Mhm. Und dann ist es ja so, dass vielleicht noch eine Gelingensbedingung, die ich immer beobachte, ist, dass zu lange über das Wie geredet wird. Es ist wichtig, mit den jungen Menschen die Formen zu entwickeln, aber sie auch schnell in Praxis zu bringen. Nicht anderthalb Jahre mit jungen Menschen darüber zu reden, wie wir jetzt neue Beteiligungsformate machen können. Und dann haben wir mit 16-Jährigen begonnen und mit 18 dürfen sie dann erst mal abstimmen. Und sie wieder zu fragen, was sind denn eigentlich eure Bedürfnisse? Also bei mich in der Universität jemand fragt, was sind denn eigentlich deine Bedürfnisse, Wolfgang, hier, wie du dich einbringen willst? Das kann ich auch nicht sofort so sagen. Das ist ja auch wahnsinnig schwierig. Und meine Bedürfnisse spielen ja vielleicht in bestimmten Kontexten auch keine Rolle, wenn ich eine Organisation mitgestalten will. Aber da fragen wir, machen wir anstatt Formate zu etablieren mit den jungen Menschen und einfach anzufangen, diese dann auch mit den jungen Menschen zu überprüfen und zu gucken, wo es andere sind. Manchmal bleiben wir schon im Planungsprozess hängen und im ständigen Fragen von oben, was denn jetzt eigentlich die Positionen sind, die man hat oder ähnliches. Die sind mir in vielen Dingen auch nicht klar. Die kann ich aber erst im Prozess des Beteiligens herausarbeiten. Das ist ja auch das Schöne. Wenn ich mich beteilige, finde ich ja häufig erst die Positionen, die ich habe. Und nicht, das wäre wiederum Lobbyarbeit, dass ich schon eine ganz klare Position habe, die ich einfach durchsetzen will. Das ist aber nochmal was anderes.
Was Sie gerade sagen, klingt für mich sehr nach diesem Motto, einfach machen. Und zwar in diesem auch doppelten Sinn des Wortes. Einfach loszulegen, einfach zu machen und aber auch die Dinge einfach zu machen, also auch inklusiver zu gestalten. Und da wäre auch nochmal meine Frage, die bisherigen sag ich mal, Politikberatungsformate, die es auf Bundesebene gibt, sind ja bisher wenig inklusiv gestaltet. Und wir machen immer wieder die Erfahrung, dass junge Menschen aus der Jugendsozialarbeit, selbst wenn sie gut begleitet sind von ihren Fachkräften, Schwierigkeiten haben, da anzukommen, anzudocken und in diesen doch für sie auch fremden Räumen ihre Stimme zu erheben. Und das heißt nicht, dass to put the blame, also die, damit die jungen Menschen zu beschämen, sondern sie werden dort beschämt, weil diese Formate nicht passen. Wo sehen Sie auch, wer muss da ansetzen, damit sich das ändert? Also ich sage jetzt vielleicht hier auch nochmal kurz an dieser Stelle, wir haben Kontakt aufgenommen zu dem Team der Jugendpresse, die Jugendpolitiktage konzipieren und sind da wirklich auf offene Ohren gestoßen und können jetzt vielleicht noch in Windeseile kleine dezentrale Formate stricken, wo Jugendsozialarbeit sich in dieser hybriden Form, die Jugendpolitiktage haben werden, auch daran beteiligen werden. Aber man muss sich sowas irgendwie auch ausdenken und eine Offenheit haben. Und bisher sind ja viele Formate sehr voraussetzungsvoll. Wie schafft man sozusagen diese, das überhaupt erstmal zu reflektieren, die Exklusivität?
Ja, Sie haben ja gesagt, den Begriff fand ich eigentlich ganz schön, das fremde Räume genannt. Das finde ich ja schon mal eine interessante Diagnose, dass diese Räume für die jungen Menschen aus unserer Sicht fremd sind. Und das ist, glaube ich, auch so, dass viele Räume, von denen wir sagen, halt hier müssen mehr junge Menschen gehört sind, bisher vorsichtig formuliert jugendabgewandt sind, wenn nicht jugendabstinent. Und auch Kommunikationsformen oder Formen dessen, wie man sich unterhält, in der Form haben, die sehr stark auf einen erwachsenen Berufsalltag ausgerichtet sind, mit allem, was dazugehört, mit allen eingeübten Praktiken, wie wir das machen, aber auch nicht immer nur gut finden, dass es so machen. Wir würden vielleicht auch gerne mal ganz andere Formate machen in dieser Form. Nichtsdestotrotz ist das gerade das Wichtige, dass wir diese Räume öffnen. Und das wissen wir bei solchen Prozessen, fremde Räume. Das geht jetzt nicht sofort, man kann das nicht einfach erklären. Und da komme ich wieder zu dem, was Sie gesagt haben, einfach machen. Man kann sie nur erfahren, man kann sich darin nur als selbstwirksam erfahren, dann müssen die Räume das aber auch hergeben. Und nicht wieder, wie Sie sagen, Situationen der Beschädigung werden, der erneuten Beschädigung, die man, wir haben es in der Jugendsozialarbeit ja auch viel, mit vielen Jugendlichen arbeiten wir zusammen und jungen Menschen, mit denen wir Dinge entwerfen, die schon durch viele öffentliche Institutionen beschädigt wurden und auch diskreditiert wurden. Und das müssen wir ja sehen. Und jetzt zu sagen, hier ist ein Raum, in dem sollst du jetzt vertrauen. Vertrauen ist immer ein Risiko eingehen, wenn ich schon viele merkwürdige Erfahrungen mit solchen öffentlichen Institutionen gemacht habe. Das ist eine schwierige Sache. Und dann da zu sehen, dass wenn Sie sagen, kleine lokale Formate, dann muss man ganz deutlich machen und auch sagen, was kommt dabei raus, wo kommt das hin, wie kannst du dich da erfahren? Und dann haben wir auch schon sehr positive Erfahrungen gemacht mit vielen Politikerinnen, wenn wir in Kleinstgruppen gegangen sind, wo erstmal auch sehr moderiert wurde, dass alle zu Wort kamen, dass aber auch erst einmal wirklich Zeiten, man sich sammeln konnte vorher, sich auch vorbereiten konnte, nur unter jungen Menschen, das nachbereitet wurde, erst auch mal Gelegenheiten gegeben wurden des Kennenlernens, auch über die Themen hinaus. Da haben wir sehr positive Erfahrungen gemacht bei den Politikerinnen und bei den jungen Menschen, nachher Überraschungen darüber, was sie wahrgenommen haben und wie sie sich ganz anders gesehen haben. Aber das kostet Zeit, das kostet Begleitung, das ist nicht einfach so mal ein Blatt gedruckt oder ins Netz gestellt, sondern Vor- und Nachbereitung auf beiden Seiten. Ist das, man, einerseits ist es wichtig, mit den jungen Menschen danach weiterzuarbeiten und gleichzeitig ist es wichtig, auch mit den Politikerinnen danach weiterzuarbeiten, dass sie es nicht nur einstellen in, auf ihre Facebook-Seite oder bei Twitter, habe mich mit 20 Jugendlichen getroffen, sondern thematisch daran zu bleiben und die Räume auch zu kontinuierlichen Räumen zu machen. Dann werden sie auch weniger fremd.
Ja. Sie haben jetzt schon sehr viele motivierende und auch, denke ich, gute Beispiele dafür gebracht, es einfach zu tun und auch tatsächlich in diese Form der Beratung, Politikberatung, in den Dialog mit jungen Menschen zu gehen, wer dazugehört. Ich hake da jetzt aber trotzdem nochmal nach, was können wir, und da denke ich jetzt erstmal so auch die Bundesverbände der Jugendsozialarbeit, was können wir von dieser Top-Down-Situation dafür tun, dass sich Jugendliche aus der Jugendsozialarbeit beteiligen?
Ich möchte eine kleine Vorbemerkung machen und dann auf die Frage eingehen, weil ich schon beobachte, und das ist jetzt nicht, weil ich zu Ihnen spreche, sonst würde ich auch in anderen Kontexten sagen, dass gerade die Zeit, die wir jetzt erlebt haben im letzten Jahr und jetzt auch in diesem Jahr gezeigt haben, dass sich die Jugendverbände und die Vertretung der Jugendlichen bis in die Jugendsozialarbeit doch sehr gut auch funktionieren bei uns. Funktionieren meine ich damit in dem Sinne, also es ist ja wirklich viel Engagement im letzten Jahr reingegangen, die Positionen der Jugendlichen in die Politik zu bringen, sich engagiert zu zeigen. Also fast alle Verbände haben sich sofort auf diese Corona-Situation eingelassen und auch sind politisch, jugendpolitisch aktiv geworden. Wie weit das gehört wurde, das können wir im Nachhinein mal bewerten. Aber ich finde das schon gut, wie sich auf ganz unterschiedlichen Ebenen von Jugendverbänden bis hin zu Bundesarbeitsgemeinschaften und andere, auch in der Jugendsozialarbeit, wie man sich da engagiert hat. Wenn Sie jetzt fragen, was ist weiter wichtig in diesem Kontext? Ich finde, dass darum haben wir die Bundesebene auch in den Mittelpunkt gerückt. Es gibt ja so ein, manchmal in den Diskussionen so eine Tendenz zu sagen, naja, die jungen Menschen sollen erstmal lokal beginnen. Die sollen erstmal in ihrem Verein vor Ort schön beginnen und sich die Meriten verdienen, dort im Verein was zu machen, in der lokalen Initiative. Es ist ja sowieso so, junge Menschen leben vor allen Dingen in ihrem Sozialraum, in ihren Vorortbezügen. Dann können sie da doch mitgestalten, wie sie etwas verändern am lokalen Jugendzentrum oder in ihrem Betrieb oder in der Organisation, wo sie gerade sind. Und dann lassen wir das mal so hochwachsen, auch mit ihrem Alter, und im Bund ist man dann 50. Das halte ich für fundamental falsch, weil junge Menschen erfahren heute auch schon Bundespolitik direkt in dem, das ist glaube ich in der Jugendsozialarbeit vollkommen deutlich, also der Arbeitsmarkt und das, wie es gestaltet wird, beispielsweise die Wohnungspolitik, unter der viele in der Jugendsozialarbeit leiden, etc., die Migrationspolitik. Wir können da, brauchen die Liste der Themenfelder ja gar nicht aufmachen, indem wir handeln in der Jugendsozialarbeit. Dann wird doch ganz schnell deutlich, dass das nicht entschieden wird in dem Vorgarten oder in dem sozialräumlichen Bezug. Damit will ich das überhaupt nicht unterspielen. Das muss da genau so stattfinden, weil das sind die Orte, wo man sich alltäglich auch bewegt und wo man etwas, wo man sich mit den Freunden trifft, etc., die anders zu gestalten. Aber das heißt doch nicht, dass wir nicht das auf der Bundesebene genauso brauchen und dass Bundesebene was für Menschen mit 50 ist. Und darum ist dieses Top-Down-Bottom-Up für mich immer so, das hat sowas wie Bund-Lokal. Das ist überhaupt nicht der Fall, sondern wir müssen von allen Seiten und überall, wo wir Organisationen haben, die die Belange der jungen Menschen betreffen, müssen wir Strukturen schaffen, wie mit den jungen Menschen wir uns austauschen und immer wieder sehen, haben wir deren Wissen, sind wir dabei, öffnen wir denen die Räume, bringen wir sie auch nach Möglichkeit ins Gespräch mit denjenigen, die entscheiden, mit denjenigen, die wissen müssen, wie es ihnen geht und nicht nur, wie es ihnen geht, sondern was sie wollen. Aber da geht es ja nie darum zu sagen, es muss alles so sein, wie man sich das wünscht. Aber es muss gestaltet werden angesichts dessen, was ist und was die unterschiedlichen Wirklichkeiten sind. Und dann muss in Politik auch, muss man dann auch den Mut haben zu sagen, ja, das tun wir nicht, aber das müssen wir auch legitimieren. Wenn wir sagen als Erwachsene, nehmen Sie ein Beispiel, junge Menschen unter 25 sollen stärker sanktioniert werden als junge Menschen über 25. Dann müssen wir da auch dahinter stehen. Dann können wir nicht sagen, oh, das wollten wir schon immer mal ändern oder so, aber haben es aber nie gemacht. Da muss man sich damit drüber streiten. wenn wir das die Position haben in der Politik. Aber da muss ich mich auch, da muss ich den Mut haben, auch mit denjenigen, die es betrifft, sich auseinanderzusetzen. Mhm. Und das ist so zentral, dass wir dann auch nicht sagen, man, es wird alles erfüllt, aber wenn die Dinge anders sind, wie sie erfüllt werden, müssen wir trotzdem uns darüber unterhalten und das klar machen. Und nicht so tun, als sei die Wirklichkeit, als gäbe es nur die eine Wirklichkeit und sei die eine, die, der alle zustimmen.
Sie hatten ja auch von den Ressourcen gesprochen und bei meiner vorherigen Frage, wie kann es gelingen, immer auch wieder angesprochen, sowohl die Empfänger, sprich Politik, Verwaltung, aber auch diejenigen, die dabei eigentlich eine entscheidende Rolle spielen, nämlich die Fachkräfte, die Ressource darstellen, die es dann auch braucht. Und wir leben ja ein Stück weit, speziell in der Jugendsozialarbeit, auch in dem Paradox, dass wir hoch engagierte Fachkräfte haben, dass die auch nah an den Menschen sind, dass die Beziehungsarbeit ein zentrales Merkmal von Jugendsozialarbeit ist und gleichzeitig wir aber auch in dieser Effizienzfalle stecken, nämlich einen ganz klaren Auftrag und da ist nicht viel Platz für Partizipation in dem erweiterten Kontext. Sprich, ist es natürlich dann auch eine verbandspolitischer Wechsel, Politikwechsel, gerade da Fachkonzepte, Aufträge nochmal hingehend zu verstärken und sagen, natürlich ist es nicht euch, seid ihr nicht alleine gelassen mit der schmalen Ressource, dann auch noch Politikberatung zu organisieren, sondern die Ressource, die ihr seid, auch dahingehend zu stärken. Und das müsste ja dann in viel breiterem Kontext transportiert werden, dass das als ein Auftrag und eine Haltung und aber auch die Möglichkeiten dazu eröffnet werden. Und das ist jetzt mal eine Feststellung, aber gleichzeitig auch eine Dokumentation des Leids an der Stelle zu sagen, ja, es ist halt dann doch nicht so ganz einfach unter dem Druck und dem Effizienzdruck, in dem vieles dann auch in der Praxis geschieht.
Ich würde gleich hier noch eine Frage anschließen, Herr Schröer, nämlich Ihre These, dass Beteiligung entpädagogisiert und repolitisiert werden muss. Das heißt ja auch eigentlich eine Repolitisierung der Fachkräfte oder eine Wahrnehmung, dass soziale Arbeit Menschenrechtsprofession ist, politische Arbeit ist. Die Frage würde ich an die Aussage von Herrn Steimle gerne noch anknüpfen, ob Sie uns diese These auch noch mal genauer erläutern können.
Ja. Ich würde das vollkommen unterstreichen, wie Sie das sagen. Ich wollte nur eins so ein bisschen vorsichtig formulieren oder aus meiner eigenen Erfahrung. Ich bin jetzt schon viele Jahre in den Kontexten der sozialen Arbeit und der Jugendarbeit, Kinder- und Jugendhilfe unterwegs und bin jetzt vorsichtiger geworden, immer von Repolitisierung zu reden, weil ich das Gefühl habe, wir reden seit 30 Jahren von Repolitisierung und ich weiß gar nicht, was Ochsen, Reh jeweils oder darum bin ich da vorsichtig. Ich sehe einfach, ich möchte das auch nicht gegenüberstellen, Pädagogisierung und Politisierung. Wichtig ist mir, dass wir wahrnehmen, dass wir bei Beteiligung es nicht um ein allein pädagogisches Geschehen haben, das sozusagen mit einem pädagogischen Auftrag verbunden ist, dass das gut für die jungen Menschen ist, sich selbst anders zu erfahren. Das ist, wir wissen vieles, dass es sehr gut für die Menschen ist, dass sie sich anders selbstwirksam erfahren, die Situation sich anders erfahren. Das ist alles gut, aber der eigentliche Grund für die Beteiligung ist für mich einer, dass ich in einer Demokratie leben möchte mit starken zivilgesellschaftlichen Beteiligungsstrukturen. Und dass junge Menschen genauso das Recht haben, sich dort einzubringen. Und das ist ein politischer. Und das ist ein politischer Kontext, weil das hat damit was zu tun, dass das die politische Struktur ist, in der wir gemeinsam leben möchten. Und dass ich davon überzeugt bin und es auch richtig finde, dass junge Menschen dieses Recht haben. Und sie haben es auch, ob ich davon überzeugt bin oder nicht. Und das ist einfach unser politischer Auftrag. Und den haben wir zu verwirklichen. Das ist mir in diesem Kontext hochgradig wichtig. Jetzt kommen wir natürlich zu einem anderen Punkt, den Herr Steimle vorhin angesprochen hat, der nochmal schwieriger ist. Ich finde, wir sollten nicht gegeneinander ausspielen. dass wir auf der einen Seite eine starke Tradition haben, dass Vertreterinnen, auch erwachsene Vertreterinnen von jungen Menschen, ihre Position auch in die Politikberatung in die unterschiedlichen Kontexte einbringen muss. Wir sollten sie nicht dadurch delegitimieren, dass Leute wie Sie und andere einfach dadurch, dass sie nochmal anderes, die Struktur und den Blick der Erwachsenen auf junge Menschen kennen. In der Jugendarbeit haben wir häufig gesagt, dass sie andere Erwachsene sind, weil sie anders nochmal mit Jugend in Kontakt sind und anders mit ihnen reden. Wir sollten jetzt nicht sagen, nee, die wissen gar nichts von Jugend oder so. Die wissen sehr viel über Jugend und die wissen sehr vieles, was man einbringen muss. Aber daneben, wie ich am Anfang gesagt habe, die ersetzen trotzdem nicht die Stimme und die Beteiligung der jungen Menschen selbst in der Politikberatung. Das haben wir häufig zu häufig übersehen, dass wir für das Gesamte sprechen können. Aber diese Erfahrung daneben ist eine, die nochmal eine andere ist, dass es das genauso braucht. Es ist das Wichtige, dass wir diese Ebene dessen der Erfahrung junger Menschen wie Sie, Sie machen auch ganz unterschiedlich. Auch wir, die wir lange dabei sind, meinen dann ja manchmal schon zu wissen, wenn wir über Jugend reden. Jede Jugendgeneration prägt das aber anders, auch wenn wir denken, ja wieder das, schon alles, ja immer. Wenn man genau hinguckt, hat jede junge Generation einen anderen Zugang. Da kommen andere Themen. Das ist anders. Und das ist mir nur wichtig, dass das nicht gegeneinander ausgespielt wird, weil ich bin sehr froh darum und ich glaube viele, dass wir eine so große und sehr unterschiedlich etablierte Struktur haben von Jugendvertretungen in unserer Gesellschaft. Und da müssen wir unter Jugendselbstvertretungen, Jugendverbände und aber auch eine breite Struktur von Menschen, die anders auf Jugend gucken und anders Jugend in die Erwachsenengesellschaft bringen und mit Erwachsenen aufgrund ihrer Macht, auch weil sie Erwachsene sind, weil sie organisationale Gefüge im Hintergrund haben. Darum haben wir die ja alle gegründet, die BAGs und die verschiedenen Vertretungen. Und das ist ja nicht nur Quatsch. Also da ist ja viel erreicht worden und das brauchen wir beides und das sollten wir nicht gegeneinander ausspielen.
Und da war für mich jetzt gerade so ein Punkt, wo Sie sagen, ja gut, zum Beispiel Wohnungsbaupolitik auf Bundesebene und runtergebrochen auf die gesamte Republik ist ein Thema, das letztlich junge Menschen betrifft, besonders benachteiligt junge Menschen. Ich wäre mal gespannt darauf, so eine Diskussion zu führen, wie Wohnbaupolitik in Politikberatung mit jungen Menschen stattfindet. Also da ist noch Luft nach oben, will ich sagen. Und unsere Frage dazu ist letztendlich auch, gibt es da Erweiterungsmöglichkeiten und welche sehen Sie da?
Ja, erstmal haben wir ja eigentlich ein starkes Beteiligungsrecht. Also wir haben auch vor Ort und anderes, wenn wir alle Beteiligungsrechte, die zum Beispiel im Kinder- und Jugendhilfegesetz sind, wirklich umsetzen würden vor Ort, in der Kinder- und Jugendhilfeplanung. Also eben, wo haben wir denn, ich frage mal vorsichtig in die Runde, wo haben wir denn eine beteiligungsorientierte Jugendhilfeplanung für die Jugendsozialarbeit in den Kommunen? Das wäre ja mal eine Frage, wo man sagt, okay, im Gesetz steht das drin. Und es müsste eigentlich in jeder Kommune eine Kinder- und Jugendhilfeplanung existieren, die auch die Jugendsozialarbeit umschließt. Und jede Jugendsozialarbeit, jede Kinder- und Jugendhilfeplanung muss partizipativ organisiert sein. Das ist die Grundstruktur, wie es im Gesetz steht. Ich frage mich, wo das ist. Wir haben Bundesländer wie Niedersachsen und Schleswig-Holstein, wo wir in den Kommunalverfassungen haben, es steht da wortwörtlich drin, dass in allen Belangen, die Kinder und Jugendliche betreffen, Kinder und Jugendliche in den Entscheidungsprozessen zu beteiligen sind. Auch Wohnungspolitik betreffen Kinder und Jugendliche. Und da steht ja noch mehr drin. Da steht zum Beispiel in Niedersachsen, ich bin ja hier in Niedersachsen in Hildesheim, steht drin, dass jede Kommune altersgerechte Methoden und Formate dazu zu entwickeln hat. Wir haben also auf der rechtlichen Seite durchaus ganz starke Anknüpfungspunkte, wo wir sagen müssen, nicht, wie Sie am Anfang gesagt haben, tun die Verantwortlichen, können wir die überzeugen oder nicht. Manchmal frage ich mich, warum wir als Organisationsgefüge für Kindheit und Jugend nicht viel stärker diese vorhandenen Rechte einfordern oder warum wir in vielen Punkten uns da so damit zufrieden geben, bei aller Effektivität und dem, dass bestimmte Sachen einfach nicht stattfinden. Ja. Und da haben wir, glaube ich, einen Auftrag auch als Organisation, das stärker durchzusetzen. Und manchmal sind wir da im Recht schon weiter als in dem, wie es verwirklicht wird. Und das kann man bis auf die Bundesebene hochziehen. Also es besteht überhaupt nichts dagegen, eine Anhörung zu machen zu Wohnungslosigkeit mit jungen Menschen, mit Abgeordneten etc., das zu organisieren, das zu tun und da systematisch einzubringen und anzufragen, warum in den Formen, wie sich Ministerien jetzt öffnen in der Politikberatung. Da gibt es durchaus Öffnungen inzwischen, dass sie diese Themen nehmen und da Formate zu organisieren.
Ganz vieles von dem, was wir uns an Fragen überlegt haben, haben Sie jetzt einfach schon vieles auch mitbeantwortet und darüber hinaus. Also man kann ja so ein Interview auch nur bedingt irgendwie vorwegnehmen. Das Tolle ist ja eigentlich wirklich im Gespräch zu sein. Das ist vielleicht auch ein Stichwort sozusagen, im Gespräch sein, im Gespräch bleiben, Leute miteinander ins Gespräch bringen. Das ist vielleicht auch zunehmend auch unsere Aufgabe, auch als Bundesverband. Das hat sich jetzt auch schon gezeigt in der Vorbereitung dieses Fachtags, wen wir alles miteinander ins Gespräch gebracht haben, nochmal Perspektiven ausgetauscht haben. Natürlich sind das, sage ich mal, Perspektiven von Menschen, die anwaltschaftlich unterwegs sind für junge Menschen. Und das fand ich gut, dass Sie das auch nochmal so rausgestrichen haben. Es braucht beides. Also auch unsere Profession hat ihren Wert, die anwaltschaftliche Vertretung von den Interessen von benachteiligten Jugendlichen, aber auch die Verantwortung dafür, Formate zu schaffen, wo die Begegnung von jungen Menschen mit Politik live sozusagen stattfinden kann. Wir haben uns auch gefragt, was muss den Jugendlichen aber auch kommuniziert werden bei solchen Begegnungsformaten, was danach rauskommt. Denn die Erwartungen sind ja zum Teil sehr hoch und der Einblick in diese wahnsinnig komplexen Systeme, der muss ja erstmal vermittelt werden, auch in diese langsamen, zähen demokratischen Prozesse. Das wäre für mich nochmal eine Frage. Welche Ringschuld haben da auch die Gesprächspartnerinnen aus Politik und auch wir, die wir vielleicht solche Formate dann vermitteln oder arrangieren?
Ja, Bringschuld ist immer so ein schwieriger Begriff mit der Schuld in dem Begriff. Aber ich würde sagen, wir haben ja, eines der wichtigsten Rechte von jungen Menschen ist ja auch das Recht auf Information und auf altersgerechte Informationen in den unterschiedlichen Kontexten, in denen sie sind. Und das ist erstmal ganz basal. Da geben wir uns nur begrenzt Mühe. Wenn ich jetzt auch da wieder unser letztes erfahrenes Jahr nehme, so ist mir manchmal nicht ganz klar, wie eine altersgerechte Kommunikation an Jugendliche und junge Menschen gelaufen ist, wie die Bedingungen ihres Alters jetzt neu gestaltet werden. Da geht es gar nicht um das Ob, sondern auch um das, wie Informationen rübergebracht wurden, wie über sie geredet wurde. Das ist ja absolut wichtig, erst einmal auch diese Kontexte zu schaffen. Und dann geht es selbstverständlich nicht nur um Information, sondern um den Aufforderungscharakter, der dahinter steht. Es macht überhaupt keinen Sinn zu sagen, du hast die und die Rechte, wenn ich sie nicht verbinde, auch diese Information mit Möglichkeiten, diese zu erfahren. Wenn ich sie nicht erfahren kann und ganz konkret in meinen Situationen erfahren kann, dann sind die Rechte schwierig. Das heißt, da dürfen sie auch nicht kippen, in dem ganz abstrakt zu informieren, sondern sie müssen eben anwendungsorientiert auch sein und verbunden sein mit Erfahrungswelten, die man dort hat. Und da sind wir Erwachsenen in der dann doch Bringschuld. Weil wir sagen ja, auch zu Recht, das will ich gar nicht sagen, an bestimmten Prozessen sollen junge Menschen sich nicht beteiligen. Ich bin ein starker Verfechter des Wahlrechts mit 16 auf allen Ebenen, auch für den Bundestag und so weiter. Aber nichtsdestotrotz sagen wir auch Eingrenzungen, sagen wir nicht mit 8 oder so. Das müssen wir den jungen Menschen auch gegenüber legitimieren. Und wir haben ja auch eine, auch begründet in vielen Kontexten, Macht über junge Menschen. Und auch das müssen wir alles legitimieren, aber diese Macht, die wir haben, gibt uns auch die Verantwortung, diese zu nehmen. Und da können wir nicht sagen, ey junge Menschen, ihr müsst euch hier mal da bemühen, dass wir euch die Informationen geben. Das ist vollkommener Unsinn. Wir machen ja auch große Anstrengungen in unserer Gesellschaft, Apparate aufzubauen, Kontexte, Bildungskontexte aufzubauen. Und damit müssen wir mal überprüfen, was da drin ist, warum da Dinge ausgelassen werden und andere Dinge nicht. Und ich glaube, da kann uns das Lesen des Jugendberichts des 9.16. zur politischen Bildung noch einiges lehren, auch über einige Felder. Und wichtig ist, dass dieser Bericht nicht, jemand hat mal gesagt, vor dem Bericht ist nach dem Bericht, also dann beginnt schon der nächste. Nein, den müssen wir jetzt auch wirklich als Auftrag nehmen und uns das da anzugucken und das als nächsten Stein in dieser Perspektive zu nehmen. Und das hat viel mit Informationen, mit dem zu tun, dass der uns durchdrängt in den unterschiedlichsten Formen und Perspektiven. Und wir die Verantwortung als Erwachsene wahrnehmen, dass wir da große Möglichkeiten und Macht haben, das zu gestalten. Letztlich haben sie die gleichen Rechte, die jungen Menschen wie wir.
Und da sind Sie ja dann, und das ist nochmal ein anderer Blick, als Wissenschaftler und mit der Uni Hildesheim auch Transporteur von Informationen, also in beide Richtungen, indem Sie die ersten großen Veröffentlichungen der Abfragen, wie geht es jungen Menschen in Zeiten von Corona, auch publik gemacht haben, ist ja auch dort ein Informationstransfer. Es geht ja nicht nur in die eine Richtung zu erfahren, wie es den jungen Menschen im Lockdown geht, sondern gleichzeitig auch, die Frage ist ja auch eine Botschaft, wie geht's dir? Ja. Und ich glaube, das ist tatsächlich nochmal so ein Punkt, das auch konsequenter und intensiver einzuflechten. Und mir hat sehr gut gefallen, eben auch nicht das Gegeneinander auszuspielen. Also ich glaube, dass da Politik, Wissenschaft, Fachkraft, Verbände und eben auch Wissenschaft in dem Gesamtrahmen schon einen großen Beitrag dazu leisten können, dass jeder in seiner Profession und Kompetenz diesen Blick auf diese Informationsgewinnung und Informationsgenerierung nochmal deutlich stärker in den Vordergrund stellt und auf die Tagesordnung setzt, also in seiner Agenda, ob als Wissenschaft oder als Verband. Und auch da sehe ich noch Luft nach oben. Haben Sie noch weitere Ideen, wie Sie in der Wissenschaft dazu beitragen können, genau in dem Prozess mit aktiv zu sein oder verstärkt zu sein?
Ja, ich glaube, dass wir da noch sehr viel machen können. Auch wir sind ja auch eine Ausbildungseinrichtung. In dem Sinne, bei uns studieren ja Sozialarbeiterinnen, Sozialpädagoginnen, Menschen, die später in der Kinder- und Jugendhilfe tätig sind. Und da ist auf jeden Fall noch viel Luft nach oben, was diese Punkte betrifft, auch in dem Kontext. Und auch in der Forschung ist, glaube ich, nochmal genauer hinzugucken, ein Monitoring zu haben, ein regelmäßiges, wie die Rechte junger Menschen, die Beteiligungsrechte verwirklicht sind, auch querliegend durch die verschiedenen Bereiche. Wir gucken häufig sehr projektorientiert, hervorragende Projekte in der Jugendsozialarbeit, in den Erziehungshilfen. Aber jetzt mal ganz querliegend zu gucken, wie in den verschiedenen Erfahrungswelten der jungen Menschen ihre Beteiligungsrechte verwirklicht sind, das brauchen wir viel mehr. Und das auch regelmäßiger, um zu sagen, wie so ein Monitoring dieser Prozesse. Das ist, glaube ich, was, wo wir als Wissenschaftler noch vieles tun müssen und auch viel lernen müssen und auch selber in unseren Strukturen noch arbeiten müssen. Von daher geht der Auftrag garantiert auch an uns selbst in diesem Kontext. Aber zum Schluss vielleicht noch ein Beitrag, den ein junger Mensch in unserer Studie geschrieben hat, der uns doch auch sehr berührt hat, zu sagen, muss erst ein Fragebogen kommen in der Corona-Zeit, damit ich meine Stimme erheben kann. Und das ist sehr wahrscheinlich, das ist nicht überall so und das ist sehr wahrscheinlich auch sehr zugespitzt, aber trotzdem hat uns diese Aussage eines jungen Menschen doch sehr zum Nachdenken gebracht.
Ich finde, das ist ein ganz tolles Schlusswort, auch einem jungen Menschen sozusagen das letzte Wort zu geben mit dieser Frage, die uns nachdenklich macht, uns hoffentlich weiterhilft, dass wir nicht nur in Fragebogen denken, sondern in Räume öffnen, auch in unsere Haltung zu überdenken.
Wir fanden es sehr anregend, mit Ihnen im Gespräch zu sein. Sie haben mit diesem ausführlichen Interview der BAG Evangelische Jugendsozialarbeit viele wichtige Impulse gegeben. Vielen Dank, Herr Schröer.